Ja, der erste Sonntag im Jahr 2024 und die Jahreslosung gehört einfach zusammen. Und wer genauer hinschaut bei diesem Bild, der merkt, ich habe nicht die Übersetzung der Einheitsübersetzung genommen, so wie sie bei den Losungen steht, mit alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sondern ich habe die Formulierung aus der Elberfelder Übersetzung genommen, wo es heißt, alles bei euch geschehe in Liebe. Man mag es Wortklauberei nennen, aber was ihr tut, steht streng genommen nicht im griechischen Text. Das griechische Wort genesto, genistomai, geht mehr so in die Richtung, ereignet sich in Liebe, geschehe in Liebe. Die göttliche Agape ist damit gemeint, die sich mit der zwischenmenschlichen Liebe verbindet und eine Einheit eingeht, so wie es auch im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 9 steht, so wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Also dieses ineinander verschlungen sein scheint mir besser zu beschreiben, was gemeint ist. Und was ihr tut, das tut in Liebe, geht so mehr in die Richtung, da ist schon Liebe da und da kommt noch eine Komponente dazu und dann wird das, was wir menschlich schon können, noch ein bisschen besser. Aber vielleicht wird es gleich auch noch ein bisschen deutlicher. Wisst ihr eigentlich, wie die Jahreslosung, dieses Motto für jedes Jahr entsteht? Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wählt die Jahreslosung als Motto für jedes Jahr und das ist ein Entscheidungsprozess. Für das Jahr 2024 war neben 1. Korinther 16, Vers 14 auch noch Jesaja 56, Vers 1, so spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit im Rennen. Und der Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft, Wolfgang Bauer, erzählt, unsere Mitarbeiterin aus Polen, genauer aus der deutschsprechenden Minderheit in Polen, klagte, sie könnte diesen Jesaja-Spruch nicht mehr hören. Die polnische PiS-Partei habe sich genau dieses Jesaja-Wort Recht und Gerechtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben, tue aber im Alltag ständig genau das Gegenteil davon. Nun haben sich die politischen Verhältnisse in Polen mittlerweile entscheidend und auch positiv verändert und die PiS-Partei ist mittlerweile in der Opposition. Aber man berücksichtigte damals diesen Einspruch und entschied sich einstimmig für den ersten Korintherbrief. Ich bei dem Gedanken, könnte es sein, wir als Christen haben auch so ein schönes Wort, Liebe, können endlos darüber philosophieren. Aber wenn es um praktische Liebe geht, dann haben wir wenig Vorzeigbares und stattdessen recht viel Heuchelei. Ich kriege das zum Beispiel nicht zusammen, wie ein ganzes Gemeindegeschiff ins Wanken gerät, nur weil wegen Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten die Liebe mit Füßen getreten wird. Wo bleibt die göttliche Liebe? Und letztlich scheint sich doch jeder nur der Nächste zu sein. Aber nein, falsch geraten, das ist jetzt nicht der Start in eine endlose Litanei über all unsere christlichen Defizite in Sachen Liebe. Und dann vielleicht noch am Ende so ein vergleichsweise kurzes Finale im Konjunktiv, wie das alles anders werden könnte. Ich hoffe, es gelingt mir heute Morgen, Lust auf Liebe zu bereiten. Praktische Liebe im Miteinander. Positiv, aufbauend, motivierend und auch mutmachend. Ich jedenfalls empfinde in meinem Herzen eine ganz tiefe Sehnsucht nach Liebe. Es geschehe in Liebe. Das ist im 1. Korintherbrief der letzte Satz im letzten Kapitel, bevor Paulus noch ein paar persönliche Grüße an besondere Mitarbeiter weitergibt und den Korintherbrief abschließt. Paulus scheint es sehr wichtig zu sein, nachdem er in Kapitel 13 das hohe Lied der Liebe beschrieben hat, noch einmal alles in diesem einen Satz zusammenzufassen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ulrich Schaffer bringt diese Intention des Paulus im 1. Korinther 13 sehr schön mit lyrischen Worten zum Ausdruck, wenn er sagt, was ist das Leben ohne Liebe? Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Dass der Paulus so explizit die Liebe betont, haben ja die Korinther bitter nötig. Die gesellschaftlichen Gepflogenheiten einer chaotischen griechischen Hafenstadt hat scheinbar massiv auf das Miteinander in der Gemeinde Korinth abgefärbt. Zwistigkeiten der verschiedensten Art stehen auf dem Tagesplan. Anstatt sich zum Beispiel liebevoll zu ergänzen mit den unbestritten sehr reichlich vorhandenen geistlichen Gaben, sticht man sich gegenseitig aus. Ist man im Wettstreit miteinander und es erzeugt nur Neid und Missgunst. Die Fans von Petrus sind da, die Fans von Apollos und einige wenige sind auch Fans von Paulus, bekriegen sich gegenseitig heftig. Da gibt es arme Leute und es gibt reiche Leute, aber es ist keine gegenseitige Hilfe da, sondern das sind unbestritten völlig getrennte Welten. Es gibt ethisch abstruse Vorstellungen vom Eros, also von der körperlichen Liebe, und das erzeugt ebenfalls ständig Unruhen. Und auf der anderen Seite gibt es kleinlichen Umgang mit den sogenannten Speisegeboten. Und das Verhalten gegenüber Paulus, dem Gründer dieser Gemeinde, Verhalten hat sich etwas eingeschlichen, was einfach nur als schäbig zu bezeichnen ist. Man verhöhnt ihn als rhetorischen Versager. Schreiben kann er ja, sagen die Leute. Aber wenn er bei uns ist, dann sind seine Worte doch eher hölzern. Aber schaut euch den Apollos an, wie der predigen kann. Also Lieblosigkeit par excellence. Paulus hält die Liebe zur Gemeinde durch. Trotz dieser ganzen Konflikte und Anfeindungen, was nicht bedeutet, dass er ständig den Weg des geringsten Widerstands geht, dass er das Ganze gar nicht antastet, weil er ja lieb sein will. Er nennt die Konflikte beim Namen, er brandmarkt auch das falsche Miteinander und scheut sich sogar noch nicht einmal, Namen zu nennen. Und doch steckt wohl in all dem, was er sagt, eine ganz große Portion echte, unverdorbene Liebe. Das spüren die Leute. Das kommt an. Und das wissen auch wir für uns heute, wenn wir aufmerksam durchs Leben gehen, dann ahnen wir etwas davon, ob uns ein Mensch wirklich liebt oder ob das nur hohle Worte sind. Paulus spürt man ab, dem geht es letztlich nicht um die Kritik, um die Mäkelei und das Abkanzeln. Der ist bei uns. Der ist an uns interessiert. Der ist tief traurig über diese ganzen Sachen, die bei uns passieren. Ja, er leidet sogar richtig körperlich mit dabei und betet oft nächtelang dafür, dass das bei uns wieder anders wird. Liebesverhalten, das ist so meine Beobachtung, ist oft nicht vordergründig. Wenn die Liebe aber unsere ganzen Worte, die wir machen und unser Verhalten sozusagen unsichtbar unterfüttert und trägt, dann kann diese Liebe gegebenenfalls auch andere Menschen richtig gehend verändern oder zumindest ins Nachdenken bringen. Bei Paulus scheint das Ganze ja wirklich gefruchtet zu haben. Dafür gibt es Beweise. Theologen vermuten, dass es zwischen 1. und 2. Korintherbrief noch einen weiteren Korintherbrief gegeben haben muss, der allerdings verschollen ist. Jedenfalls, wer den 2. Korintherbrief liest, spürt, wie das Verhältnis zwischen Paulus und Gemeinde völlig entspannt ist. Da hat sich was ereignet. Die Korinther haben scheinbar dieses unsichtbare Band der Liebe, was Gott ihnen gegeben hat, wieder ergriffen. Es hat sich menschlich einiges geklärt. Und Paulus zeigt dann auch unverhohlen seine Freude daran. Gott hat auch durch ihn etwas bewirkt. Nun ist Paulus nicht Jesus, unser Herr. Und deswegen tut es auch mal gut, im Neuen Testament nachzuschauen, wie hält es denn Jesus selber mit der Liebe? Der stärkste Satz, der mich quer durchs Leben immer mal wieder entlarvt hat, aber meistens sehr stark ermutigt hat, wieder neu anzufangen zu lieben, steht in Johannes 13, Vers 34. An der Liebe, die ihr untereinander habt, soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber das wird nicht einfach nur so stehen gelassen. Dazu kommt untrennbar der zweite Satz über die Liebe und der steht in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nur aus diesem Grund können wir wirklich lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe macht möglich alles, was ansonsten in der Bibel steht und was auch Hintergrund ist, auch dann Hintergrund dieser Jahreslosung. Gott hat mich zuerst geliebt. Er hat mich geschaffen. Ich bin aus seiner Liebe entstanden. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt und damit seine ganze Liebe in Person. Und die endet nicht am Kreuz von Golgatha, sondern sie siegt am Kreuz von Golgatha über alle Lieblosigkeit dieser Welt. Wer darüber existenziell ins Nachdenken kommt, der kann eigentlich gar nicht anders als sagen, ja, das macht Lieben möglich und das macht vielleicht sogar Lieben einfach, weil es so logisch ist. Ich lebe, weil er mich liebt. Ich habe ein Anrecht später auf die Ewigkeit, weil er mich liebt, weil er am Kreuz gestorben ist und seine Liebe zu uns Menschen durchgehalten hat bis in die tiefste Einsamkeit. Ohne ihn bin ich eigentlich nichts. Und weil das so ist, kann ich doch nicht nur mir selber immer wieder neu diese Liebe Gottes gönnen und gefallen lassen. Es wäre ja geradezu fahrlässig, sie anderen Menschen um mich herum vorzuenthalten. Das vom Schalksknecht macht das ja unmissverständlich deutlich. Das geht nicht. Wir müssen quasi zwangsläufig zum Quell der Liebe werden. Göttliche Liebe muss also nicht als besondere Zutat immer dazugefügt werden, etwa durch kreative Überlegungen oder ganz viel Anstrengung. Diese Liebe, im Grunde genommen, durchdringt alles. Damit auch durchdringt sie unsere menschliche Liebe. Wie ich schon eben erwähnte, ist sie auch das Band, das unsichtbar mich mit allen zunächst einmal in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus verbindet. Wenn in meinen Augen ein anderer noch so ein schräger Vogel ist, er ein von Gott geliebtes Kind. Und das korrigiert meine Einstellung zu ihm und gleichzeitig sagt es mir vielleicht auch, dass ich selber manchmal ein unausstehlicher Zeitgenosse werden kann, auch geliebt werden will weiterhin. Dann haben wir ja im Deutschen nur dieses eine Wort Liebe. Und der griechische Wortschatz kennt drei Lieben. Die Agape, die göttliche Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Dann den Eros, also die körperliche Liebe. Und Philos, die Freundschaft und die emotionale Zuneigung. Und auf den ersten Blick scheint es gut zu sein, dass man das mal so in drei verschiedene Richtungen auseinanderdividiert. Drei Worte, also ganz hilfreich, sich bewusst zu machen, wie unterschiedlich Liebe gewertet werden kann und wie wichtig die Agape ist. Aber auf den zweiten Blick, muss ich sagen, finde ich es trotz des so häufigen Missbrauchs unseres deutschen Wortes Liebe geradezu gut, dass wir nur ein Wort für Liebe haben. Warum? Weil es mich immer daran erinnert, dass die Agape am besten alle anderen Liebesformen durchdringt und so alles zu einer liebevollen Entfaltung kommen lässt. Auch lose Freundschaft und sogar Eros und Sexus. Die Agape, wenn sie fehlt, es fehlt Entscheidendes. Und es bewahrt uns auch davor, dass wir auf der Seite der Emotion zu schnell vom Pferd fallen. Das geschieht dann, wenn jemand meint, ständig sagen zu müssen, ich kann doch nicht ohne die richtige Emotion jemanden willentlich lieben, das geht doch nicht. Göttliche Liebe, die Agape, ist beim Glaubensbeginn ausgegossen in mein Herz. Lässt es tatsächlich gelingen, dass wir auch Liebe dauerhaft durchhalten können. Etwa indem wir Böses mit Liebe beantworten und manchmal sogar gegen jeglichen Trend das Böse damit überwinden. Aus diesem Grund kann ich morgens meine Wohnung verlassen, nachdem ich vielleicht für den groben Tagesablauf gebetet habe, im Bewusstsein, ich will den Menschen, die mir heute begegnen, so begegnen, wie Jesus ihnen begegnen würde, mit Liebe. Ich will sie als Gottes geliebte Geschöpfe sehen. Natürlich bleibt das alles ein lebenslanges Übungsfeld mit Siegen und Niederlagen. Aber wann wollen wir denn endlich damit anfangen? Gottes Möglichkeiten in Sachen Liebe ernst zu nehmen und umzusetzen, ist unser Auftrag. Und es geht darum, vielleicht zum 1. Januar, zu Beginn des Januars 2024 ernst zu machen. Und ich stehe momentan gerade 2 Jahre vor meiner goldenen Hochzeit. Und ich glaube, dass ich meine Frau immer noch mit liebenden Augen anschaue. Das ist doch mehr als Emotion. Wäre es nur Emotion alleine, dann wären wir vielleicht schon längst getrennte Leute. Nein, es ist eine ständige, auch willentliche neue Entscheidung für die Liebe gegen alles Misstrauen und gegen die Lieblosigkeit und gegen das Aufrechnen von Verletzungen. Erblüht neu, was für ein Geheimnis, indem ich Liebe umsetze. Auch Beispiele aus den momentan lieblosesten Regionen unserer Welt, aus der Ukraine, aus Palästina, Israel, zeigen, dass die unterste Ebene der Liebe einiges Positives vorzuweisen hat. Ich habe letztens gelesen von einem Schönheitschirurgen, der seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine alles einsetzt, um von Deutschland aus schwerverletzte ukrainische Soldaten medizinisch zu versorgen und mit ganz viel Einsatz, fachlich, aber auch aus Liebe heraus, sie zu versorgen und plastische Operationen durchzuführen, damit sie wieder etwas Lebensqualität zurückgewinnen. Was für ein tolles Beispiel an Liebe. Und es gibt unzählige Beispiele von gelungener Koexistenz zwischen Israeliten und Palästinensern, die im Frieden und sogar im liebevollen Miteinander und füreinander arbeiten. Nur solche Botschaften scheinen für eine journalistische Aufarbeitung eben kaum attraktiv. Im Grunde genommen beginnen alle großen Friedensverhandlungen in der kleinsten Zelle, wo ich beginne, Liebe zu üben und Liebe zu leben. Frieden mit mir selber, Frieden mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern und dann immer so weiter. Die positiven Auswirkungen gehen selten von oben nach unten, sondern meist von unten nach oben. Jesus lebt das vor, wie Liebe konkret geht. Man schaue sich seinen Umgang mit Schwerstkranken, mit Frauen, mit armen Menschen an. Er kann sich richtig gehend in der Zuwendung in Sachen Liebe verlieren. Und dann wird alles andere in diesem Moment zweitrangig. Bestes Beispiel Zachäus. Dann sind die anderen ihm plötzlich komplett egal. Und er schert sich auch nicht darum, was wird denn jetzt die Masse darüber denken. Er weiß nur, in diesem Moment, in diesem einen Moment ist Liebe möglich. Und ich will das tun. Und er ergreift die Chance, und das zum wiederholten Mal. Und tont ja auch ganz häufig, seid nicht nur Hörer meines Wortes allein, sondern werdet auch zum Täter in Sachen Liebe. Der Jakobusbriefschreiber, der ja sehr interessiert ist an praktischem Christsein, bringt in seinem zweiten Kapitel ein sehr schönes Beispiel ab Vers 15, wo er formuliert: Stellt euch vor, in eurer Gemeinde haben Menschen Not und weder was anzuziehen noch etwas zum Essen. Denen ist doch nicht geholfen, wenn du ihnen sagst: Ich wünsche dir alles Gute. Hoffentlich habt ihr bald wieder Kleidung und könnt euch satt essen. Du musst zu ihm gehen und ihnen geben, was sie brauchen. Der Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten zeigt, ist tot. Wir haben am Anfang schon mal diese schönen kleinen Bildchen gesehen mit dieser Aufschrift Liebe ist. Die standen ja lange Zeit, ich weiß nicht, ob heute noch, in der Bildzeitung. Und da waren nicht nur so ganz obskure Aufforderungen drauf, sondern auch ganz, ganz praktische. Liebe ist den Müll rausbringen, Liebe ist ein liebevoller Blick oder mich nie verlassen. Eine junge Frau namens Kim aus Neuseeland hat 1968 damit angefangen, ihrem Bräutigam jeden Tag eine solche kleine zeichnerische Zuwendung mit einem Spruch dabei zukommen zu lassen. Und darauf wurden dann die Zeitungen aufmerksam und druckten sie ab. Und es entstand eine richtige Bewegung. Bis zu ihrem Tod hat sie 1800 Zeichnungen angefertigt. Natürlich, diese Bilder sind etwas kitschig. Aber bringen sie nicht letztlich auf den Punkt, worum es geht? Sich täglich ein paar kleine praktikable Schritte zu notieren, dass die Liebe im Alltag nicht untergeht. Dass das Leben in der kleinsten Zelle liebevoller wird. Ich bin davon überzeugt. Jesus ist der Erste, der uns dabei mit seiner Agape unterstützt und es nicht zulässt, dass diese Vorhaben, die wir haben, einfach nur ein guter Vorsatz sind oder jeden Tag eine gute Tat, sondern mehr. Und deswegen will ich meine Predigt schließen mit ein paar in der Tat sehr praktischen Sätzen. Am Morgens halte kurz ein, frage mich, was kommt heute auf mich zu? Welchen Menschen werde ich begegnen? Und kann ich diesen Menschen gegenüber in der Liebe bleiben? Vielleicht ist die schräg ausgedrückte Zahnpastatube im nächsten Moment schon der erste Prüfstein, der entscheidet, wie es an diesem Tag mit Liebe weitergeht. Bewusst leben, die Situationen sich vorstellen und sogar vielleicht sogar gedanklich durchspielen, denn an jedem Tag begegnet mir häufig meist eine Person, die meine Liebesfähigkeit auf die Probe stellt. Und wer einfach unüberlegt in den Tag hineinstolpert, da liegen die Stolpersteine schnell bereit, dass die Liebe nicht nur stolpert, sondern erst gar nicht zum Tragen kommt. Und ich nehme das alles im Nachhinein erst wahr, was ich auch hätte positiv tun können. Spontane Liebesgedanken umsetzen. Ich bleibe in der Stadt vor einem Blumengeschäft stehen und bewundere die schönen Sträuße dort und gehe weiter. Nein, ich gehe ins Geschäft und kaufe einen Blumenstrauß und schaue nicht aufs Geld, sondern stelle mir einfach nur den liebevollen Blick vor meiner Frau, wenn ich nach Hause komme, und zaubere den Strauß hinter dem Rücken vor. Mit viel offeneren Augen die Geschichte um mich herum sehen. Ich jemanden erfüllen kann in Liebe, der das braucht, der darüber glücklich wird. Wir Verheiratete wissen, ein Kuss kann ein Ausdruck von Liebe sein, muss aber nicht unbedingt. Wie häufig geht es uns beim Küssen wie beim Frühstücksgebet? Da wird ein schneller Kuss auf die Wange gedrückt und dann sind wir weg. Wir haben uns entsprechend verabschiedet. Vom sogenannten 6-Sekunden-Kuss, der unvergleichliche Wirkungen in Sachen Liebe erzeugt. Denn dabei haben wir Blickkontakt und die Auswirkungen reichen bis in den Stoffwechsel hinein. Sagenhaft. Wie viele kleine Gesten der Liebe bleiben im Laufe des Lebens auf der Strecke? Ich bin ich und du bist du. Und ich lasse dich so, wie du bist, weil ich dich liebe. Ob Ehepartner, erwachsene Kinder, Opa und Oma, Schwiegermütter. Den anderen leben lassen. Ihm nicht meine Einsichten zum Leben aufdrücken wollen. Auf jegliche Erziehung des anderen verzichten kann eine große Geste von Liebe sein und bringt so viel Entspannung und so viel Freude. Selber und seine eigenen Bedürfnisse nicht zu wichtig nehmen. Ich weiß, das wird sehr unterschiedlich gewertet und da müsste man sehr viel mehr sagen. Will ich nach einer ganzen Reihe von Überlegungen bei meinem eigenen Lebensstil bleiben und der heißt, ich will mich lieber einmal mehr von einem anderen ausnutzen lassen, anstatt dauernd auf meine echte Rechte zu pochen. Das in die Schuhe des anderen schlüpfen, das ist ein geflügeltes Wort, bedeutet aber nichts anderes, als sich in die Lage des anderen hineinversetzen. Es gibt so viele Diskussionen momentan auch über ethische Entscheidungen und die dividieren auseinander und bringen ganz viel Tränen mit sich und so weiter. Aber sich mal in die Situation eines anderen, der ganz anders lebt als ich, hineinversetzen. Wie ist er denn dazu geworden? Was hat ihn denn dazu gebracht? Kann eine besondere Art von Liebe neu entfachen und wir können dann nicht mehr so einfach urteilen. Und es startet damit vielleicht ein erstaunlicher Liebe-Lernprozess. Und ganz zum Schluss einfach weniger reden, mehr lieben. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gesandt hast, der uns in Sachen Liebe nicht nur als gutes Beispiel vorangegangen ist, seiner Person es möglich macht, dass wir unsere engen Grenzen in Sachen Liebe sprengen dürfen. Dass es uns gelingt, dieses Abenteuer der Liebe im Leben zu leben. Dass wir auf diesem Weg gute Erlebnisse machen. Nicht auf die lange Bank schieben, sondern bald damit anfangen. Danke dafür, Herr, dass das ein großes Thema ist, die Liebe, aber auch ein Thema, wo wir Siege feiern dürfen, wenn wir uns von dir beraten lassen. Amen.